NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
15. Juli 1916. Die Gründung der Flugzeugfirma Boeing in Seattle.
Ruhig fließt sie in ihrem breiten Flussbett dahin. Die Lenne bei Hagen-Hohenlimburg. Der Verkehr auf der Uferstraße ist rege. Lkw schleichen an verwitterten alten Backsteingebäuden vorbei. Ganz in der Ferne ist ein Flugzeug zu hören. Vielleicht ist es eine Boeing. Gut möglich, denn jedes zweite Verkehrsflugzeug, das weltweit durch die Lüfte schwebt, wurde produziert von der Firma aus Seattle im äußersten Nordwesten der USA. Was den idyllischen Flecken am Lenneufer in Hagen mit Seattle verbindet, das verrät eine schlichte dunkle Gedenktafel an der Wand von Haus Nummer 33.
Im alten Fachwerkhaus an dieser Stelle wurde 1846 Wilhelm Boeing geboren, der 1868 in die USA auswanderte. Sein Sohn William Boeing gründete 1916 dort die Boeing-Flugzeugwerke.
Zu dieser Zeit hatten die berühmten Pioniere der Fliegerei bewiesen, dass der uralte Traum des Menschen vom Fliegen Wirklichkeit werden konnte.
Aber weder Lilienthal noch die Wrights konnten erklären, warum sie überhaupt flogen,
sagt der Bochumer Luftfahrthistoriker Lutz Budras.
Und die großen aerodynamischen Erkenntnisse, die die Fliegerei zu dem machen, was wir heute sind, die werden eigentlich erst so um 1912 gefunden. Und die Flugzeuge, die dann entstehen, begründen eigentlich die Fliegerei, wie wir sie heute kennen.
Und daran hatte William, der Sohn des Auswanderers aus Hagen, einen erheblichen Anteil. Er war 1881 in Chicago geboren worden und hatte von seinem Vater offenbar einige Charaktereigenschaften geerbt. Abenteuerlust, Wagemut und Unternehmergeist.
Er ist zu diesem Zeitpunkt schon ein relativ erfolgreicher Unternehmer. Also er hat sich vor allem so im Holzgeschäft getummelt und nimmt diese Fliegerei einerseits aus einem Ingenieursinteresse wahr, aber auf der anderen Seite auch schon aus einem kommerziellen Interesse.
Wie andere reiche Junggesellen in Seattle, so beschreibt es das Boeing-Firmenarchiv in diesem Video, vertrieb sich William Boeing im Universitätsclub Die Zeit. Dort lernte er den Marineingenieur George Conrad Westervelt kennen, mit dem er die Leidenschaft für die Fliegerei teilte.
The new science of aviation.
Sie konstruieren einen Doppeldecker. Die wichtigsten Materialien sind Holz und Leinen. Spannweite 18 Meter, Reisegeschwindigkeit 107 Stundenkilometer, Reichweite 500 Kilometer. Im Sommer 1916 ist die Maschine flugbereit, mitten im Ersten Weltkrieg. Doch die US-Marine winkt ab. Daraufhin verkaufen die Gründer die ersten beiden Exemplare nach Neuseeland, wo sie im Postverkehr eingesetzt werden. Bereits der erste Boeing-Verkauf ist also ein Export. Heute ist die Boeing Company der größte Exportbetrieb der Vereinigten Staaten. Der Anfang war gemacht. Am 15. Juli 1916, heute vor 100 Jahren, gründeten die beiden Flugenthusiasten ihre Firma, die zunächst noch Pacific Aero Products hieß, doch schon kurze Zeit später, nach Westervelts Ausstieg, in Boeing Airplane Company umgetauft wurde. Das Unternehmen nahm eine stürmische Entwicklung, denn die Branche war im Steigflug.
Also durch Lindbergh beginnt in den Vereinigten Staaten eine Luftfahrt-Euphorie, die alles in den Schatten stellt, was man in Europa oder auch aus den Vereinigten Staaten selber kennt. Innerhalb von wenigen Jahren ist die amerikanische Flugzeugindustrie und darunter vor allen Dingen auch Boeing in der Lage, pro Jahr mehrere tausend Flugzeuge zu produzieren.
Auch wenn es auf Anhieb nicht so klingen mag, das ist der Beginn der ersten großen Boeing-Erfolgsstory. Die B-247 ist heute ein liebenswerter Flugzeug-Oldtimer. 1933 war sie eine Revolution. Es ist das erste Flugzeug, das eine größere Menge von Menschen sicher transportieren kann. Der Beginn des kommerziellen Passagierverkehrs. Ein Flugzeug neuen Typs, findet Luftfahrthistoriker Lutz Budras von der Ruhr-Universität Bochum.
Boeing ist die erste Firma, der das gelingt, also Triebwerke von Pratt & Whitney, die also auch ein ganz neues Motorenkonzept repräsentieren, zu verbinden mit einer aerodynamisch, aber auch statisch hochwertigen Flugzeugzelle. Aus dem kommt dann diese Boeing 247 hervor, die den Ruf von Boeing auf dem amerikanischen Flugzeugmarkt, aber auch weltweit begründet.
Zur etwa gleichen Zeit, 1934, zog sich Gründer William Boeing aus der Firma zurück. Aus Ärger, weil es ihnen zu mächtig geworden war, zerlegten die Kartellbehörden sein Unternehmen. Boeing war Motorenbauer, Flugzeughersteller und Airline in einem. Durch die Antitrust-Gesetze wurden der Motorenhersteller Pratt & Whitney und die Fluggesellschaft United Airlines eigenständig. Boeing und die Regierung, eine Beziehung so alt wie die Firma selbst. Führten die Amerikaner Krieg, war Boeing stets dabei. Eine B-29 warf die Atombombe über Japan ab. Mit der fliegenden Festung der B-17 flogen die Alliierten im Zweiten Weltkrieg auch Luftangriffe gegen Hagen-Hohenlimburg, die Heimatstadt des Gründervaters, denn dort saßen kriegswichtige Industriebetriebe. Und auch heute sind Militärmaschinen wie der Tarnkappenbomber die zweite wichtige Sparte von Boeing. Immer wieder gibt es deshalb den Vorwurf, Rüstungsaufträge seien so etwas wie die Lebensversicherung der Firma. Forscher Lutz Budras sieht das nicht so.
Es wird immer unterstellt, dass der Flugzeugbau eben auf den militärischen Markt angewiesen ist. Aber seit der Mitte der 50er Jahre ist es so, dass Luftfahrt ein Geschäft ist und damit auch der Flugzeugbau, auf dem diese zivile Luftfahrt beruht. Also sie braucht den militärischen Flugzeugbau eigentlich nicht, denn der zivile Flugzeugbau ist profitabel.
Vor allem seit der Einführung des Strahlenantriebs. Bei der Taufe des ersten Jets aus dem Hause Boeing, einer Dash 80, war der Gründer 1954 noch persönlich anwesend. William Boeing starb 2 Jahre später. Die weitere Expansion der Modellpalette, den Aufstieg zum globalen Flugzeuggiganten, erlebte er nicht mehr. Etwa den Start der 707, des ersten weltweit eingesetzten Passagierflugzeugs. Oder des Kurz- und Mittelstreckenfliegers 737. Das ist gewissermaßen der Golf unter den Jets. Es ist das bis heute mit Abstand meistverkaufte Flugzeug auf der Welt. Doch sie alle wurden ab 1969 durch die größte Nachkriegsinnovation von Boeing in den Schatten gestellt. Die 747, den Jumbojet, das lange Zeit größte Passagierflugzeug der Welt. Mit seinem charakteristischen Buckel über dem Cockpit symbolisierte er die Boeing-Dominanz. US-Konkurrenten wie Hughes, Rockwell oder McDonnell Douglas konnten nicht mehr mithalten.
Nachdem Boeing im Grunde die gesamte Zivilflugzeugindustrie übernommen hat, hatte Boeing ja sowas wie eine Art Weltmonopol in diesem Bereich.
Doch dann tauchte überraschend ein neuer Konkurrent auf, aus Europa. Und zwar als Resultat einer gezielten, von den Regierungen gesteuerten Industriepolitik. Aus den verschiedenen nationalen Traditionsmarken wurde ein neues Unternehmen geformt, Airbus. Mit hohen Ansprüchen und einem flugbegeisterten Aufsichtsratsvorsitzenden.
Boeing ist eine mächtige bis übermächtige Konkurrenz. Konkurrenz belebt einerseits das Geschäft, andererseits darf Konkurrenz nicht dazu führen, dass ein Schleuderwettbewerb ausbricht, der allerdings dann zu einer Verschwendung von Ressourcen, und zwar in dem Fall in Milliardenhöhe, führt.
1974 ging der erste Airbus, ein A300, an den Start mit einem handfesten Vorteil. Die Flugzeuge verbrauchten 30% weniger Kerosin als Boeing-Maschinen. Europäische Airlines bestellten bei Airbus, wenn auch zunächst zögerlich. Doch der so wichtige US-amerikanische Markt blieb dem Neuling nahezu komplett verschlossen. Zum Ärger von Airbus-Aufsichtsratschef Franz Josef Strauß.
Sie wissen vielleicht, dass die Einfuhr von Verkehrsflugzeugen aus USA nach Europa in den EG-Bereich herein zollfrei ist, während wir bei Ausfuhr von Airbus nach den USA den vollen Zoll zahlen müssen. Das ist auch eine Wettbewerbsverzerrung, die in absehbarer Zeit beseitigt werden muss.
Vom Luftkrieg, vom Duell über den Wolken war die Rede. Es hagelte Vorwürfe und Klagen hin und her über den Atlantik. Man traf sich bei der Welthandelsorganisation WTO oder beim Europäischen Gerichtshof. Boeing contra Airbus, das war und ist ein Politikum.
We got more work to do, to keep jobs here in America.
Flugzeuge zu bauen, ist eine Frage des nationalen Prestiges. Es geht aber auch um viel Geld und Zehntausende Arbeitsplätze. Kein Wunder also, dass etwa US-Präsident George W. Bush 2004 im Wahlkampf öffentlich versprach:
Ich war neulich bei den Boeing-Werken in Seattle und habe den Leuten etwas zum Thema fairer Handel gesagt. Wir werden etwas tun gegen die Subventionen für Airbus, weil es sonst keinen fairen Wettbewerb für Boeing auf den Märkten weltweit gibt.
Airbus konterte, Boeing sei nicht besser und lasse sich mit militärischen Entwicklungsaufträgen aus dem Pentagon seine Forschung subventionieren. Diese Verbesserungen kämen dann auch den Zivilflugzeugen zugute. Der damalige EU-Handelskommissar Peter Mandelson stichelte:
Commercially, Airbus is a huge success.
Wirtschaftlich ist Airbus ein großer Erfolg. Der wahre Grund der Boeing-Klage bei der WTO ist, sie fürchten nicht die Subventionen, sie fürchten den Wettbewerb.
Und als gäbe es nicht schon Ärger genug, provozierte Airbus 2003 den Widersacher aus Seattle mit dem Versuch, der US-Luftwaffe 180 Tankflugzeuge im Wert von 35 Milliarden Dollar zu liefern.
Die Ausschreibung für Tankflugzeuge in Amerika ist für RDS und Airbus von allergrößter Bedeutung, weil es hier um das letzte Boeing-Monopol geht und wir sind entschlossen, dieses Boeing-Monopol zu knacken.
Deutschland ist Teil des Airbus-Konsortiums und damit Boeing-Konkurrent. Andererseits gibt es vielfältige Geschäftsbeziehungen in die Heimat der Gründerfamilie. Die Lufthansa ist seit Jahrzehnten einer der größten Abnehmer von Boeing-Flugzeugen. Es gibt rund 70 deutsche Zulieferfirmen, die Flugzeugteile produzieren, von den Sitzen bis zu den Lichtleisten an Bord. Und die Aussichten? Boeing ist optimistisch, trotz der Verunsicherung durch terroristische Angriffe auf Flugzeuge und Flughäfen. Das Unternehmen hat ausgerechnet, dass in den kommenden 20 Jahren weltweit 38.000 neue Flugzeuge gebraucht werden. Luftfahrtexperte Lutz Budras sieht es ähnlich.
Der zivile Flugzeugbau hat eine grandiose Zukunft vor sich. Das ist eben auch der Grund, warum es immer wieder neue Fluggesellschaften gibt, die eben diesen zivilen Flugzeugbau betreiben. Und ich denke, dass wir langfristig gesehen, wir natürlich in allen Bereichen darauf achten müssen, dass die Umwelt geschont wird. Aber als Wirtschaftsfaktor wird die Rolle der Fliegerei oder der zivilen Luftfahrt noch weiter zunehmen.
Heute hat Boeing weltweit mehr als 160.000 Beschäftigte und macht fast 100 Milliarden Dollar Jahresumsatz. Mit Flugzeugen, aber auch mit Geräten, die noch viel weiter fliegen. Seit Präsident Kennedy den Wettlauf zum Mond startete, war Boeing dabei und lieferte die wichtigsten Teile der Saturn-V-Rakete für das Apollo-Programm. Und auch die putzigen Mondautos der Apollo-Missionen 15, 16 und 17 stammten aus den Boeing-Werken. Die Raumfahrt ist heute die dritte Säule des Boeing-Geschäfts. Auch das ist wieder ein sehr spezieller Markt, denn mit der NASA gibt es im Heimatland von Boeing nur einen einzigen Auftraggeber. Aktuell bauen die Ingenieure an einem neuen Raketenantrieb für Flüge zum Mars. Allein die Brennstoffkammer dieses Motorenmonsters ist fast 65 Meter lang und 8,50 Meter im Durchmesser.
There's a place for new things.
Es ist die Möglichkeit, etwas Neues auszuprobieren. Und wir kombinieren es mit den Dingen, die wir beherrschen. Was dabei herauskommt, ist die größte und stärkste Rakete, die wir jemals gebaut haben.
Der Ehrgeiz dieses Projektes würde William Boeing sicher gefallen. Es erinnert an den Pioniergeist, der seinen Vater einst aus Hagen in die neue Welt trieb. Und Boeing erinnert sich an seine Wurzeln. Anlässlich des 100. Geburtstags spendierte das große US-Unternehmen der kleinen Grundschule Clay eine Werkstatt zum Experimentieren für die nächste Generation von Luftfahrtpionieren aus Hohenlimburg.
Im Zeitzeichen erinnerte Kai Bandermann an die Gründung der Flugzeugfirma Boeing heute vor 100 Jahren. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.